VHS-Ohrenblicke. Die Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg im Gespräch. Moderiert von Friederike Koring.
Herzlich willkommen bei VHS-Ohrenblicke, dem Gesprächspodcast der VHS Tempelhof-Schöneberg. Heute habe ich unseren Kursleiter André Vielhaber zu Gast. Er unterrichtet online den Kurs ETFs, Aktien, Altersvorsorge, nachhaltiges Investieren in Eigenregie. Schön, dass du da bist, André.
Auch ich freue mich und darf mich für diesen Podcast bedanken.
Du bist studierter Ingenieur und hast dich nach und nach den Finanzmärkten und dem Börsenhandel gewidmet. Es folgten viele Abschlüsse und Qualifikationen, unter anderem bei der Deutschen Börsegruppe in Frankfurt. Danach hast du mehrere Jahre für ein Brokerunternehmen gearbeitet und dort angefangen, angehende Börsenhändlerinnen auszubilden. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dich seit vielen Jahren als Kursleiter an der VHS zu haben und schön, dass du heute hier bist. Finanzielle Bildung ist ein wichtiger Teil der Allgemeinbildung. Sie erleichtert die individuelle Lebensführung, sie hilft dabei, individuelle Risiken zu meiden und Chancen zu nutzen. Das sagen das Bundesministerium der Finanzen und das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der aktuellen Initiative Finanzielle Bildung. André, das ist schon eine Ansage, das klingt schon richtig gut. Da haben sich viele schlaue Menschen viele Gedanken gemacht. Und es geht natürlich auch darum, dass wir auch Menschen über die Volkshochschule ja auch erreichen, dass das ankommt an jede Einzelperson zu Hause. Meine Frage wäre, wie nimmst du denn die finanzielle Bildung in Deutschland derzeit wahr?
Aus meiner Sicht ist es so, dass ich jetzt ein ganzheitliches Konzept für Deutschland nicht erkennen kann. Allerdings gibt es viele kleine Seminare, Vorträge, Fachbeiträge, Werbung von Banken, Investmenthäusern, Vermögensverwaltern und natürlich auch Kurse bei der VHS. Allerdings ist es so, dass diese immer nur Teilkomplexe der Finanzwelt abbilden und keinen generellen Überblick schaffen.
Ja, das ist ja schon interessant, auch wenn man mit unterschiedlichen Menschen spricht, wenn man sagt, hast du dich da mal mit auseinandergesetzt? Das ist nicht flächendeckend. Viele meiden das Thema. Die VHS ist der größte Anbieter allgemeiner Weiterbildung in Deutschland. Viele kennen die VHS. Es gibt da genügend Umfragen. Sie ist Gott sei Dank weit verbreitet und auch gut miteinander verzahnt. Was glaubst du, wie unterstützen wir das Thema finanzielle Bildung?
Die VHS ist auf dem Gebiet mittlerweile recht gut aufgestellt und der Vorteil ist, dass diese Bildungsangebote im Bereich der finanziellen Bildung zum großen Teil online ablaufen und dadurch ist es deutschlandweit verfügbar. Also auch im hintersten Winkel Deutschlands könnte man sozusagen finanzielle Bildung betreiben, ohne dass jemand vor Ort ist.
Dadurch, dass die Volkshochschule ja flächendeckend gut aufgestellt ist und wir viele Menschen erreichen wollen und das ja auch schon tun durch unterschiedliche Kursangebote, wäre ich sehr interessiert daran, wer kommt denn ganz speziell in deine Kurse?
Das Teilnehmerfeld ist sehr breit gestreut. Man kann sagen, es ist schon die breite Masse der Bevölkerung und der Berufstätigen. Der größte Teil der Teilnehmenden bezieht sich auf die 30- bis 50-Jährigen, die Vollzeit arbeiten und voll im Berufsleben stehen.
Ja klar, das ist natürlich auch, die haben ja auch so viele Themen, wie sie dann ihr Geld irgendwie gut zusammenhalten, aber auch ausgeben und vielleicht auch keine falschen Entscheidungen treffen.
Also wir finden in diesem Bereich alle möglichen Berufsgruppen, die es gibt. Da gibt es zum Beispiel die Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes, kaufmännisch und technisch Angestellte, ITler, Juristen, sogar Mitarbeiterinnen der UNO waren schon dabei, Lehrerinnen, Physiotherapeuten und Selbstständige und so weiter. Das ist nur eine kleine Auswahl derjenigen, die an den Kursen teilnehmen. Dadurch ist es natürlich auch immer sehr spannend, wie ein Kurs ist, weil auch diese Menschen natürlich in die Kurse etwas mit einbringen. Wenn ich nach Geschlechtern unterteilen würde, stellen die Frauen immer den größten Anteil dieser Klasse dar, die natürlich besonders wissbegierig sind.
Ich finde das jetzt sehr interessant, was du sagst, wer alles dabei ist. Also das ist ja eine Wahnsinnsbandbreite, also von UNO und Juristen. Sind das denn auch immer die gleichen Fragen oder haben die total unterschiedliche Fragen? Dass man sagt, ah ja, nee, da merkt man schon, die gehen da ganz anders ran, die haben ein höheres oder eben ein niedrigeres Einkommen. Spürst du da irgendwas oder sind da Unterschiede?
Also es gibt definitiv Unterschiede, denn die Herausforderungen sind je Person individuell. Es gibt Menschen, die haben ein höheres Einkommen, höheres Vermögen. Und es gibt aber auch Menschen, die etwas weniger haben. Und dementsprechend müssen auch entsprechende, ich sag mal, Inhalte anders gestaltet werden. Die Fragen, und so ist zumindest mein Kurs aufgebaut, ist offen für Fragen. Das heißt, alle Teilnehmenden können Fragen stellen, auch zu ihren persönlichen Dingen. Allerdings muss ich hier darauf hinweisen, dass in dem Rahmen natürlich keine Anlageberatung stattfindet, sondern es stellt immer Hinweise dar für die jeweiligen Personen. Und in vielen Fällen, so denke ich, kann ich diesen Teilnehmenden gute Hinweise geben, die sie weiterbringen.
Und die Deutschen tun sich ja doch ein bisschen schwer, über Geld zu reden. Wenn die dann doch alle zusammenkommen bei dir, wird es dann lockerer oder wird es irgendwann, dass die immer schweigsamer werden und am Ende hast du lauter stumme Menschen, die dir zuhören?
Ja, auch auf diesem Gebiet sind die Kurse sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Gott sei Dank nur sehr selten auch schon mal schweigende Kurse, wo kaum Fragen kommen. Und ich versuche, die Teilnehmenden immer wieder zu ermuntern, möglichst viele Fragen zu stellen. Manchmal trauen sich Menschen nicht zu fragen, weil sie Angst haben, eine dumme Frage zu stellen. Aber darauf gibt es eine ganz einfache Antwort. Wer nicht fragt, der bleibt dumm. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, wenn etwas nicht verstanden worden ist oder vielleicht nicht vernünftig erklärt worden ist, einfach zu fragen und es noch einmal erklären zu lassen. Das ist die beste Methode, um vorwärts zu kommen.
Das klingt gut und das ist ja auch genau dieser Wohlfühlcharakter, den wir ja wollen. Also an der VHS geht es darum, wir kommen zusammen, viele unterschiedliche Menschen treffen sich. Ich sage immer, das ist ein Tummelplatz. Wenn wir uns online treffen, ist das ein digitaler Marktplatz. Und ja, Menschen vernetzen sich und kommen mal für eine Zeit zusammen und gehen auch wieder auseinander mit vielen neuen Input. Du machst ja schon seit einigen Jahren dieses Kursangebot, worüber wir sehr, sehr froh sind, weil es auch sehr nachgefragt ist. Welche neuen Themen sind denn aktuell besonders relevant bei dir oder besser gesagt bei deinen Kursteilnehmern?
Also es ist wahr, dass sich die Schwerpunkte innerhalb dieses Kurses in den vergangenen Jahren verändert haben. Ein ganz wichtiges Thema ist das Kaufen und Besparen von ETFs. Das möchten alle sehr gerne transparent dargestellt bekommen. ETF bedeutet ausgesprochen Exchange Traded Fund und zu Deutsch heißt das börsengehandelter Fonds. Das bedeutet, dass dieser ETF täglich, sofern die Börsen geöffnet sind, zu jeder Zeit gekauft und verkauft werden kann. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Man kann dann genau sehen, wenn man etwas kauft, welchen Kurs bekommt man, oder wenn man etwas verkauft, welchen Kurs bekommt man dann eben. Das ist also sehr gut gemacht mittlerweile. Und in dem Rahmen stellt sich natürlich immer die Frage, was ist denn sonst noch ein ETF? Ein ETF bildet immer einen Index ab. Ein Index ist letztendlich nichts anderes als ein Korb von Aktien. Der Index definiert, welche Aktien in diesem Korb drin sind und diesen Korb kauft man. Und es gibt sehr viele verschiedene Körbe. Zum Beispiel, ich kann Körbe nach Ländern kaufen, wo Aktien bestimmter Länder drin sind. Ich kann es nach Regionen machen. Ich kann aber auch Themen-ETFs wählen, dass ich ganz spezielle Themen nehme, zum Beispiel das Thema Wasserreinhaltung. Ich kann das Thema künstliche Intelligenz wählen. Es gibt so etwas wie neue Energien, aber auch ganz banale Themen wie Versicherung oder Material und Konstruktion. Also es sind mittlerweile alle Themen vertreten, die man sich vorstellen kann.
Also ich kann schauen, welche Präferenz habe ich, was liegt mir, woran habe ich Interesse und so kann ich ein ETF oder mich besser gesagt für ein ETF entscheiden. Das ist ja toll, weil es gibt so viele unterschiedliche Menschen und für jeden Menschen gibt es dann also ein passendes ETF-Angebot.
Also so könnte man das sagen, dass jeder frei wählen kann. Allerdings gibt es da noch aus dem Bereich der, ich sag mal, Streuung der Risiken, sollte man einige Regeln beantworten, dass man nicht alles auf ein Pferd setzt, sondern breit streut, eventuell weltweit ETFs wählt und dann vielleicht hier und da noch persönliche interessante Themen-ETFs dazu nimmt, sodass man möglichst weit aufgestellt ist und damit Risiken verteilt.
Okay, also breit aufstellen und eben nicht sich auf eine Sache sozusagen stürzen und sagen, das ist das einzig Wahre, sondern genau hinschauen und hingucken. ETF, ja. Auch darüber habe ich ja natürlich oder ETFs schon gelesen. Also ich würde mich jetzt aber auch fragen, ja, spannend, will ich machen. Kann mir das jemand schenken oder kann ich mir das selber schenken oder muss ich es ja dann selber kaufen? Wo kann ich das denn kaufen?
Ja, auch das ist natürlich eine gute Frage. Normalerweise werden ETFs über Banken gekauft. In In vielen Fällen haben Menschen aber kein Depot. Jetzt ist die Frage, wie kommt man zum Depot? Dazu braucht man erstmal ein Bankkonto. In der Regel kann man dazu das Girokonto oder Verrechnungskonto nehmen. Und an dieses Konto wird ein Depot angegliedert. Das kann man bei jeder Bank eröffnen. Sobald man das Depot hat, hat man die Möglichkeit, entweder Einzelkäufe zu tätigen oder aber, was auch sehr beliebt geworden ist, das sind Sparpläne zu tätigen, zu kaufen oder anzusparen.
Sparpläne, ja, davon habe ich auch schon mal gehört. Also Sparpläne, das mache ich dann oder das macht dann auch die Unterstützung, die ich mir dazu dann hole? Weil ich wäre jetzt überfragt.
Du überlegst dir, wie viel Geld du ansparen möchtest. Nehmen wir einfach mal an, du sagst, ich möchte im Monat 50 Euro ansparen und hast du dafür einen speziellen ETF ausgesucht. Dann wird innerhalb des Depots ein Sparplan eingerichtet, wo du sagst, monatlich spare ich 50 Euro an und das zu einem bestimmten Termin. Hier kann man üblicherweise je nach Bank verschiedene Termine wählen und dann werden die 50 Euro einmal von dem Verrechnungskonto abgebucht und die Bank kauft automatisch diesen ETF und sobald er gekauft wird, wird er deinem Depot gutgeschrieben. Und das passiert dann jeden Monat, sodass man, wenn man jetzt ein Jahr nimmt, 12 mal 50 Euro angespart hätte, wären das dann 600 Euro. Und dann hofft man natürlich darauf, dass im Laufe des Jahres, wie auch immer, Stück für Stück das Vermögen ansteigt durch Kursgewinne.
Das klingt gut. Ich bin schon ganz angefixt. Ansparen. Ja, also das ist ja einfach wichtig, auch ein wenig was auf der hohen Kante sich vorzunehmen und auch einzuhalten. Es gibt ja leider sehr viel Genussartikel, die man sich jederzeit einkaufen kann. Aber sparen sollte ich mir auch mehr vornehmen. Daher ist jetzt meine Frage, finanzielle Bildung, worüber wir ja gerade auch schon gesprochen haben, wie wichtig das auch ist, dass ich also weiß, wie gehe ich den nächsten Schritt, wie mache ich also einen Finanzsparplan, wen kann ich mir dazu holen, wären ETFs was für mich? Ich bin nicht so ein risikofreudiger Mensch, ich bin auch etwas vorsichtig. Daher meine Frage, wenn ich diesen Weg gehe, ich will jetzt das mit dem Geld mehr angehen, welche Risiken gilt es eigentlich zu beachten bei meiner Reise des Geldes im Endeffekt?
Ja, zunächst muss ich erst einmal feststellen, dass letztendlich an den Kapitalmärkten nichts ohne Risiko geht. Es gibt immer zumindest ein gewisses Risiko oder vielleicht auch ein systemisches Risiko. Daneben muss jeder oder jede Anlegerin auch wissen, dass Märkte schwanken können. Auch mitunter, das haben wir zum Beispiel innerhalb der Corona-Krise gesehen, können die Märkte sehr stark schwanken. Ja, das ist aber kein Grund zur Beunruhigung. Ich sage immer, das Risiko hängt vielmehr vom Verhalten der Anlegerinnen ab. Wie verhalte ich mich? Und das ist letztendlich der entscheidende Faktor. Wie mache ich was? Und da gibt es eine Methode, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, das ist das Ansparen oder Investieren über Sparpläne. Dadurch kann ich die Risiken und die Einstiegszeitpunkte variieren und kann die Risiken sozusagen mischen.
Ja, das ist so interessant, weil wenn ich jetzt das erste Mal das alles höre, dann bin ich gleich auch schon ganz angefixt und habe richtig Lust, mich jetzt da reinzusetzen und mir Wissen anzulesen. Und ich habe natürlich auch ganz klassisch gelernt, Kind, bring das Geld zur Bank, leg es an, da ist es gut. Und wenn du was brauchst, dann gehst du zum Schalter, holst dir was. Wie sicher ist mein Geld denn bei der Bank?
Also bei der Bank ist das Geld erstmal über den Einlagensicherungsfonds abgesichert. Allerdings ist diese Sicherung auf 100.000 Euro pro Einleger begrenzt. Alles, was über 100.000 Euro hinausgehen würde an Sichteinlagen, also da gehören die Gelder auf dem Girokonto, Termingelder, Festgeld, Tagesgeldkonten, würde dann sozusagen verschwinden, wenn die Bank in Konkurs gehen würde. Also bis 100.000 ist alles sicher. Daneben gibt es noch das Depot. Im Depot werden die Wertpapiere geführt, wie zum Beispiel Aktien, ETFs und so weiter. Das Depot oder das, was in dem Depot drin ist, ist immer Eigentum des Anlegers. Von daher ist das auch abgesichert. Und dann kann man nochmal weiter unterscheiden, insbesondere bei Fonds und ETFs. Dieses wird auch nochmal als Sondervermögen behandelt. Da geht es darum, dass die Investmentbanken und Investmenthäuser, die diese ETFs emittieren, herausgeben, diese ETFs außerhalb ihrer Häuser aufbewahren müssen oder verwalten müssen, sodass dort im Falle eines Konkurses der Konkursverwalter nicht ran kann, sodass auch diese ETFs dann sicher sind.
Okay, also dann bin ich jetzt auch wiederum beruhigt, weil ich meine, natürlich bin ich auch noch über meine Bank sehr dankbar. Und ja, geht denn überhaupt Vermögensaufbau ohne Risiko? Ist das machbar? Weil das ist ja der große Traum. Mensch, ich kann Geld verdienen ohne, oder ich kann Geld so anlegen, dass ich überhaupt gar kein Risiko trage. Und ist das machbar, André?
Die einfache Antwort ist nein. Wir müssen grundsätzlich immer ein gewisses Risiko mit einkalkulieren. Versprechungen, dies oder jenes ist eine sichere Anlage, denen darf man nicht unbedingt immer vertrauen. Denn wenn wir irgendwo Geld anlegen, unterschreiben wir auch immer eine Vereinbarung, dass das Produkt mit einem Risiko behaftet ist. Allerdings wird es gerne oft anders beworben. Von daher sollte jeder wissen, dass es auch ein Risiko gibt. Allerdings, wenn sich die Anlegerinnen, ich sag mal, vernünftig verhalten, Risikokapital streuen auf verschiedene Bereiche, in verschiedene Produkte, dann besteht die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man da auch den größten, ich sag mal, Erfolg hat. Und wenn sollte dann mal etwas wegfallen oder nicht funktionieren, dann hat man eben immer noch einen sehr hohen Prozentsatz des Vermögens erhalten.
Und darum geht es ja auch. Ich möchte ja hinschauen, was ist denn machbar? Ich will ja nicht nur gucken, was geht nicht. Ich will mich auch trauen und mich öffnen für diese Möglichkeiten. Ich möchte dir noch mal kurz sagen, André, also diese finanzielle Bildung ist ein wichtiger Teil der Allgemeinbildung. Das ist super wichtig. Ich hätte es mir zum Teil früher in meinem Leben gewünscht. Welche Chancen bieten sich denn in welchen Lebensphasen?
Grundsätzlich gibt es in allen Lebensphasen Chancen. Allerdings muss ich abwägen, in welchem Alter man dann entsprechend ist. Der optimale Zeitpunkt wäre, wenn man als Baby direkt anfangen würde mit einem Sparplan.
Ja, super. Ich liebe das Bild. Also ein Baby mit Windeln, unterzeichneten Vertrag, traumhaft. Ich hätte mir Eltern gewünscht, die das gleich mit mir machen.
Dann könntest du sorgenfrei, denke ich mal, ins Alter starten. Denn dann hättest du einen optimalen Zinseszinseffekt, den du erzielen würdest.
Okay, warte mal. Zinseszins habe ich irgendwie mal gehört. Aber ich glaube, das musst du mir doch noch mal kurz erklären. Also Zinseszins, ja, nee, erzähl bitte.
Ich gebe dir mal ein Beispiel dazu. Theoretische Annahme, du sparst 1.000 Euro und würdest auf diese 1.000 Euro 10% Zinsen pro Jahr bekommen. Das heißt, nach einem Jahr hättest du ein Vermögen von 1.100 Euro.
Gut.
Steuerliche Aspekte etc. lassen wir jetzt mal ganz außen vor, um es einfach zu rechnen. Im Folgejahr wird das Geld wieder mit 10% verzinst. Und dann hast du aber ein Vermögen von 1.100 Euro. Auf diese 1.100 Euro würden dann 110 Euro gezahlt. Das heißt also 10 Euro mehr als vorher.
Okay.
Und dann hättest du im Folgejahr 2.210 Euro schon auf dem Konto. Und so baut sich die Kurve immer weiter auf, was letztendlich eine exponentielle Kurve ist. Das geht dann irgendwann steil nach oben. Und je länger diese Kurve läuft, umso steiler geht die Kurve nach oben und hat hinterher insbesondere in den letzten Jahren, wenn man 50, 60, 70 ist, immense Anstiege. Also das ist das der Zinseszinseffekt. Und ich glaube, Einstein hat mal gesagt, es wäre das achte Weltwunder.
Ah, ja, es klingt danach. Es klingt gut. Und das Geld arbeitet für mich. Ja, okay. Zinseszins.
Auf diese Art und Weise kann mit vergleichsweise geringen Beiträgen ein großes Vermögen aufgebaut werden. Anders sieht es jedoch aus, wenn man schon im fortgeschrittenen Alter ist, zum Beispiel ab Ü50. Dort wirkt der Zinseszinseffekt natürlich nicht mehr so stark. Da sind natürlich die Menschen dann gezwungen, deutlich höhere Sparbeiträge einzuzahlen, um noch ein Polster für die Altersvorsorge aufzubauen.
Ich höre es doch hin und wieder im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, bei der Familie, ob es überhaupt noch Sinn macht, in die Rentenversicherung einzuzahlen. Was denkst du darüber? Ich finde es so, ich bin da schon noch mit aufgewachsen, habe gesagt, okay, ja klar, die Rente, ja, irgendwann, später. Ja, was ist deine Meinung dazu?
Die mediale Resonanz ist, wie gesagt, nicht gerade positiv bezüglich des gesetzlichen Altersvorsorgesystems. Trotzdem halte ich es aber für sinnvoll, in dieses System einzuzahlen, in das System der deutschen Rentenversicherung. Es gibt ja auch Vorteile bei diesem System. Zum Beispiel, sollte man einmal erwerbsunfähig werden, kann man aus der deutschen Rentenversicherung eine Erwerbsminderungsrente beziehen. Die hängt allerdings in erster Linie davon ab, wie viel hat man vorher eingezahlt. Ich persönlich betrachte dieses Vorsorgewerk als Grundversorgung. Jedem Bürger und jeder Bürgerin muss allerdings klar sein, dass das nicht ausreichend ist, um im Alter dann sorgenfrei zu leben. Eine private Vorsorge ist daher dringend angeraten.
Ja, das ist ja der Punkt leider auch. Das beschäftigt uns und viele meiner Bekannten, Freunde und auch natürlich Kollegen. Welche Möglichkeiten gibt es denn, die Altersvorsorge noch aufzubessern?
Die erste Möglichkeit habe ich dir bereits genannt. Das ist die über die ETF-Sparpläne. Daneben gibt es dann Banken und Versicherungsgesellschaften, die viele Altersvorsorgeverträge anbieten. Da gibt es unter anderem die Riester-Rente, die private Rentenversicherung, die Lebensversicherung, die betriebliche Altersvorsorge, die auch abgekürzt BAV genannt wird, und die Basisrente, die im Volksmund dann auch Rürup-Rente genannt wird. Es muss allerdings bei jedem Vertrag genau hingeschaut werden, für wen welche Vertragsform in welcher Lebensphase geeignet ist. Andersrum gesprochen, nicht jede Vertragsform ist für jede Person in einer entsprechenden Lage sinnvoll. Das muss immer genau erkundet werden und differenziert werden.
Ja, die Riester-Rente, das weiß ich noch, als die kam und ich war noch Auszubildende und dann hieß es, ja Mensch, ihr Azubis, jetzt denkt doch mal darüber nach. Und ich dachte, Riester-Rente, ich? Ich war da 21, 22 und sich aber einfach damit mal auseinanderzusetzen und im Gespräch zu bleiben. Und das waren so die Anfänge, darüber nachzudenken, okay, wie könnte es denn später mal sein? Und was muss ich dafür tun, damit es auch später so wird, hat mir dann doch geholfen, darüber mir Gedanken zu machen, wie will ich eigentlich auch leben? Was will ich aufbauen in meinem Leben? Was ist mir wichtig und was kann ich mit anderen Menschen auch teilen? Da kommen wir dann natürlich noch zu einem anderen großen Thema und einem großen Wort, was uns jetzt auch schon seit Monaten begleitet. Und es macht einen ja auch schon fast fertig. Inflation. Kann ich was machen gegen die Inflation?
Tja, wie wahr. Die Inflation begleitet uns seit mehreren Jahren. Seit der Corona-Krise hat es eine sehr starke Teuerung gegeben. Und die Teuerung ist teilweise auf über 10% gestiegen. Und das hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt. Es ist eine besondere Herausforderung, bei einer derartig hohen Inflationsrate das aufzufangen. Das ist kaum schaffbar. Mittlerweile ist es aber so, dass die Inflationsrate wieder gesunken ist. Unter 4%, unter 3% liegen wir teilweise, je nachdem. Und da gibt es mittlerweile wieder gute Chancen, dass sich mit Geldanlage die Inflation ausgleichen kann und auch noch einen kleinen Zugewinn erwirtschaften kann.
Ja, das ist doch schon mal ganz schön zu hören. Kannst du noch was dazu sagen, wie es dazu kommt, dass die Inflationsrate jetzt gesunken ist?
Auch das ist eine gute Frage. Wir hatten zu Zeiten der Corona-Krise und in den Nachfolgejahren sehr hohe Energiepreise. Hohe Gaspreise, hohe Strompreise. Und diese Preise sind mittlerweile, haben sich wieder normalisiert. Wir haben zwar noch nicht den Boden gefunden, so wie ich das sehe. Und die Energiepreise sind ein maßgeblicher Treiber für die Inflationsrate. Lebensmittelpreise, wie wir alle wissen, sind nach wie vor relativ hoch und immer noch teuer. Und ich hoffe, dass da auch irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo diese auch noch mal wieder ein bisschen nachgeben.
Ich fühle mich gerade wirklich gut, weil ich erfahre durch dein Wissen, was ich eigentlich machen kann mit dem Geld. Es ist nicht einfach nur das Geld, was im Monat oder am Ende des Monats im besten Fall auf das Konto kommt, sondern ich erfahre gerade, ich habe Chancen. Ich habe Chancen, mein Geld so anzulegen, dass ein Puffer entsteht, dass ich was machen kann, Zins. Ich kann ETFs kaufen. Ich kann welche kaufen, die zu mir schon auch mehr passen. Ich kann mir jemanden holen, der mich dabei unterstützt. Jetzt ist es so, wie kann ich denn noch nachhaltig und sozialverantwortlich investieren?
Das ist mittlerweile ein sehr wichtiger Aspekt geworden. Die Investmenthäuser und Banken haben das erkannt. Und es kommen immer mehr Produkte auf den Markt im Bereich der ETFs, die nachhaltig sind. Wer es auf eine ganz einfache Art und Weise machen möchte, kauft nachhaltige ETFs. Und diese sind in der Bezeichnung meistens mit einer Kennung versehen, mit einer Buchstabenkombination, einmal ESG, das heißt zu Englisch Environment, Socially Governance, und SRI, Socially Responsible Investment oder Investing. Dadurch ist gekennzeichnet, dass diese den Kriterien der Nachhaltigkeit entsprechen.
Schön, das ist gut, das ist ein Qualitätssiegel. Das interessiert mich jetzt auch einfach. Das muss ich mal wissen. Dieses Qualitätssiegel, wer vergibt das? Kommt das aus Frankfurt oder kommt das aus der EU? Ich weiß nicht, vielleicht das kurz besser.
Ja, auch das ist natürlich eine spannende Frage. Also es gibt sogenannte Kriterien und einen Kriterienkatalog, der von der UNO festgelegt ist. Und diese Kriterien sind zu erfüllen. Also die Unternehmen, die in diesen ETFs drin sind, müssen diese Kriterien erfüllen. Es gibt sogenannte Institute, die das abprüfen und dann entsprechende Siegel vergeben können. Und wenn das alles vorhanden ist, dann können diese Unternehmen entsprechend in nachhaltige ETFs aufgenommen werden.
Lieber André, ich habe noch eine letzte Frage, obwohl du schon mir ganz viele Fragen heute beantwortet hast. Das Thema finanzielle Bildung wird, wie am Anfang ja schon besprochen, immer wichtiger. Welchen Wunsch hast du für die zukünftigen Angebote an der VHS? Wie können wir die Leute, die Teilnehmenden, smarter machen, finanziell breiter aufstellen, dass sie sich trauen, die nächsten Schritte mit ihrem Geld zu gehen, keine Angst vor dem Thema zu haben? Thema Geld ist immer so angstbesetzt und das wollen wir ja gar nicht, weil das ist ja etwas, was einem ja auch Türen öffnet. Was siehst du da? Welche Chancen hat die VHS?
Ich kann mir gut vorstellen, dass man das Thema ETF insbesondere den Jugendlichen näher bringt. Hierzu könnten spezielle Angebote entwickelt werden und auch entsprechende Lehrpläne aufgestellt werden. Und dadurch könnten die Jugendlichen frühzeitig partizipieren, langfristig ein Vermögen aufzubauen und auch dementsprechend für das Alter vorzusorgen.
Das ist ein wirklich guter Plan. Und wenn wir gerade, weil wir ja die junge Zielgruppe, wir reden da ab 16, aber auch die Möglichkeit zu bieten für die, die noch eben so viel Scheu davor haben, sich einfach damit auseinanderzusetzen, was wäre theoretisch überhaupt machbar und möglich. Das wäre natürlich klasse, wenn wir die Menschen an die Volkshochschule bekommen und dafür begeistern und auch sagen, hey, solche Kurse bieten wir euch an. Und das geht durch alle Bevölkerungsschichten, das geht durch alle Generationen. Jeder hat da seinen Vorteil und ich bin sehr, sehr froh, dass du solche Kurse anbietest. Und natürlich gibt es auch viele andere Kursleitungen, aber wir freuen uns, dass du ja heute da warst bei uns. Und deswegen bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir für deine Zeit, André. Und ganz wichtig ist noch zu sagen, auch Sie können an Andres Kursen teilnehmen. Die Kurse finden online statt und können auf unserer Webseite auch gebucht werden. Den Link finden Sie dann auch in den Shownotes. Wenn Sie noch Fragen zum Kurs haben, schreiben Sie uns gerne unter vhs@ba-ts.berlin.de. Wir freuen uns, wenn wir Sie zu diesem oder einem anderen Kurs in unserem Haus willkommen heißen dürfen. Und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
VHS Ohrenblicke ist eine Produktion der Volkshochschule Tempelhof Schöneberg. Für mehr Informationen besuchen Sie uns doch einfach mal. Sie finden uns am Barbarossaplatz in Schöneberg und online auf www.vhs-tempelhof-schöneberg.de. Schöneberg natürlich mit OE. Wir freuen uns auf Sie.